Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Das wohl prestigeträchtigste Rennen der Saison liegt hinter uns. Und der Sieg, der ging an den amtierenden Champion, Antonio Felix da Costa. Wie der Portugiese sich eindrucksvoll aus dem Formtief zurückmeldete, warum es bis zur letzten Runde spannend blieb und wie es für die Formel E beim ersten Mal auf der Formel-1-Strecke lief und noch so viel mehr bewerten wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Unglaublich aber wahr. Es ist Halbzeitpause in der Formel-E-Saison 2021. Der Monaco E-Prix liegt hinter uns. Und wie nach jedem Rennwochenende analysieren wir alles, was in der Elektrorennserie so passiert ist, in unserem E-Pod mit einem Live-Publikum. Deswegen guten Abend in die Runde. Hallo an alle, die im Chat dabei sind. Danke, dass ihr zuhört. Auch natürlich danke an all diejenigen, die das jetzt im Nachhinein hören. Und einen schönen guten Abend an Tobi Wirz, der mir aus der Redaktion zugeschaltet ist.
Hallöchen.
Na, wie geht's dir?
Wunderbar, dass nach so einem Rennwochenende, das ja auch nur ein Rennen beinhaltet hat, einen Tag weniger, als wir das eigentlich mittlerweile gewohnt sind, und dann auch noch so ein tolles, spannendes, interessantes Rennen, da kann es einem nur gut gehen. Und selbst?
Ja, mir auch. Ich habe nach dem Rennen so richtig den Sommer genossen, bevor dann hier der nächste Regenschauer runterging. Hast du auch was gemacht aus diesem kurzen Geschmäckle von einem Sommer, bevor es wieder richtig schlecht wurde, das Wetter?
Sehr überschaubar, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe ja Haus und Garten und da war einiges zu tun, also das gute Wetter nicht ganz ungenutzt gelassen.
Na, sehr gut. Und sowieso haben wir ja auch unabhängig vom guten Wetter, allesamt beste Laune, weil das Rennen doch so toll war. Für alle, die das so ein bisschen verpasst haben könnten, eventuell, was in Monaco so geschehen ist, blicken wir jetzt natürlich wie immer in den Rückspiegel und schauen auf das, was am Rennwochenende passiert ist.
Aufregung im freien Training. Sergio Sette Câmara bleibt mit seinem Dragon kurz vor der Boxeneinfahrt liegen und wird von Norman Nato gerammt.
An der Spitze des Tableaus stehen in beiden Sessions jedoch die Jaguar-Piloten Sam Bird und Mitch Evans.
Im Qualifying ist es Robin Freins, der in Gruppe 1 die schnellste Rundenzeit aller 24 Fahrer setzt. In der Superpole wird er dann ganz knapp von Antonio Felix da Costa geschlagen.
Das Rennen ist eines der besten in der bisherigen Formel-E-Geschichte. Unzählige Positions- und 6 Führungswechsel. Die Formel-E beweist, dass man in Monaco sehr gut überholen kann.
Das entscheidende Manöver gelingt Antonio Felix da Costa dann in der allerletzten Runde, als er mit Energievorteil Mitch Evans ausgangs des Tunnels überholt.
Robin Freins schnappt sich auf der Ziellinie jedoch den 2. Platz und damit die Meisterschaftsführung. Evans wird 3.
Mercedes hingegen bleibt beim ersten Auftritt im Fürstentum blass und muss die Heimreise ohne Zähler antreten, verteidigt aber trotzdem die Spitzenposition in der Teamwertung.
Wir haben so doll geschimpft, Tobi, nach dem Valencia-Debakel der Formel E über die Teams in der Elektroserie. Und ganz ehrlich, das Rennen in Monaco war eine richtig gute Antwort auf dieses Fiasko in Spanien, oder?
Auf jeden Fall. Das, denke ich, hat die Formel E sich wieder von ihrer allerbesten Seite gezeigt. Was ich persönlich ein bisschen schade fand, dass es nicht alle Leute mitbekommen haben. Denn das ist leider so gewesen, dass aufgrund einer Reparatur an der Strecke infolge eines Unfalls im Rahmenrennen das Formel E Qualifying etwas später angefangen hat und sich daher ja die erste Viertelstunde des Formel E Rennens mit dem Formel 1 Qualifying in Barcelona überschnitten hat und das so doch der ein oder andere Motorsportfan sicherlich verpasst haben wird.
Tja, aber dafür gibt's ja Wiederholungen und unseren Podcast.
Auf jeden Fall.
Falls du als Rennsportfan was verpasst hast und jetzt wissen willst, wieso das so spannend war, hast du, Tobi, vielleicht eine Antwort. Ich glaube, dieses Rennen in Monaco dürfte bei einigen zu den, na, sagen wir mal, Top 5 der besten Formel-E-Rennen aller Zeit gehören fortan. Wir haben ja in der Corona-Unterbrechung 2020 schon jeweils unser liebstes Rennen präsentiert und dann zusammen mit unseren HörerInnen geschaut. Das war großartig im letzten Frühjahr. Und ich glaube, wenn wir sowas nochmal machen würden, nicht, dass ich nochmal auf eine Pandemie hoffe, um Himmels Willen, ich will hier nichts voraufbeschwören, aber wenn wir so eine Aktion nochmal starten würden, ich glaube, Monaco könnte von jemandem genannt werden. Warum war das denn so spannend alles?
Das fing ja auch schon im Qualifying an. Ja. Es hat sich im freien Training schon angebahnt, dass die Zeitabstände sehr knapp sind. Und das hat sich im Qualifying bestätigt. Ja. Ich möchte jetzt mal als Beispiel Nico Müller nennen. In Valencia hat er noch auf dem Podium gestanden. Im Qualifying war er nur 20. Aber ihm fehlten tatsächlich auf die Bestzeit der Gruppenphase weniger als eine halbe Sekunde. Und das, denke ich, spricht Bände, dass alles so eng beieinander ist und da jeder Fahrer quasi die Chance hat, mit um die Pole Position und dann auch im Rennen um die Punkte und sogar noch mehr zu kämpfen. In der Super Pole war es dann aber sogar noch enger. Ja, da lagen die ersten vier innerhalb von nur 0,06 Sekunden. Ich glaube, 69.000stel waren es insgesamt. Das verdeutlicht tatsächlich, wie eng es dazu geht und wie wichtig es ist, dass man sich auch nicht den allerkleinsten Fehler erlaubt.
Das ist ja ohnehin eine Entwicklung der letzten Jahre gewesen in der Formel E. Alle kommen momentan sehr nah beieinander und nähern sich so einem technologischen Maximum. Gibt's ja eigentlich nicht, aber so zumindest das, was laut Reglement erlaubt ist, das reizen die Teams schon ziemlich gut aus. Und im Qualifying bedeutet das, dass die Fahrer auf einer Runde den wahren Unterschied machen. Ich würde mich jetzt mal hier ganz an die Spitze stellen und sagen, dass tatsächlich im Qualifying ein Team wie Audi nicht unbedingt ein deutlich besseres Fahrzeug hat als ein Team wie Dragon, die nur einen Bruchteil vom Budget von Audi haben. Und das macht das Formel E Qualifying so spannend. Hinzu kommt natürlich dieses Gruppenformat. Tja, und letztendlich ist natürlich auch das Fahrerniveau in der Formel E so hoch wie in kaum einer anderen Serie. Und daher kommen eben diese engen Abstände in der Qualifikation. Das macht einfach Laune, so ein Formel E Qualifying. Und dann ist das Wochenende ja aber auch nur halb fertig nach dem Qualifying. Dann geht's ja ins Rennen. Und da ging's auch richtig heiß her.
Ja, richtig. Und zwar denke ich, dass man sieht, dass sich nach ein bisschen Eingewöhnungszeit, sage ich mal, in der Gen 2-Ära der Attack-Mode mittlerweile als strategisches Mittel absolut bewährt hat. Es gab da ja anfangs so ein paar Schwierigkeiten, wo wird die Attack-Zone platziert, muss man von der Linie runter, muss man die Linie vielleicht kreuzen, aber das, denke ich, hat man auch in Monaco super gelöst, ja, dass die Aktivierung in Kurve 4, also vor dem Casino, ganz auf der Außenseite möglich war. Man hatte einen relativ großen Zeitverlust, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, zwischen 1,5 und 2 Sekunden war der jeweils, aber dann hatte man, wie bei den allermeisten Rennen, für zweimal für je 4 Minuten 35 kW mehr. Und das hat sich in Monaco natürlich bemerkbar gemacht, besonders auf der langen Geraden, die durch den Tunnel führt. Da hatte man einen echten Vorteil gegenüber den anderen Piloten. Und das ist mit ein Grund dafür, dass es so viele Überholmanöver gegeben hat.
Ich finde das herrlich, dass wir in der Formel E von langen Geraden sprechen und eine Strecke wie Monaco haben. Aber für die Formel E ist es tatsächlich eine vergleichsweise lange Strecke, wo es mal mit Vollstrom geradeaus geht. Ich finde auch dieses Attack-Mode-Thema, weißt du, das in Monaco, ne? Das war, so war der Attack-Mode immer gedacht. Für solche Rennen soll der Attack-Mode sorgen. Das hat perfekt funktioniert als strategisches Mittel. Zwei verpflichtende Sequenzen gab's, das hat Tobi gerade schon angesprochen, und oftmals ist das so ein Übel, was alle in Kauf nehmen müssen. Und das war vielleicht auch bei einigen Fahrern in Monaco der Fall, dass die eigentlich nicht wirklich ihre Streckenposition aufgeben wollten, um den Attack-Mode zu aktivieren. Aber man hat wirklich was gewonnen durch diesen Attack-Mode. Und das hat für so viel Spannung gesorgt. Und gerade diese zweite Sequenz hat für Spannung gesorgt. Vor allem bei Mitch Evans, der sich seinen zweiten Extra-Power-Schub geholt hat und dann innerhalb von wenigen Metern erst vorbeigegangen ist an Robin Freins und dann am führenden Antonio Felix da Costa. Und dabei vielleicht ein Manöver hingelegt hat, was zu den Anwärtern auf eins der besten Überholmanöver der Formel-E-Geschichte zählen dürfte.
Vor allen Dingen, anders als ich es eben beschrieben habe, war keines der beiden Überholmanöver auf der langen Geraden und im Tummel oder auf bei der Anfahrt zur Hafenschikane, sondern es war tatsächlich das erste auf Startziel und das zweite dann bei der Anfahrt auf Kurve 3, also gerade letzteres eine Stelle, wo man nicht unbedingt vermutet, dass man da tatsächlich überholen kann, und es ist ja auch ziemlich knapp gewesen.
Gerade das, dass es so knapp war, hat es wahrscheinlich so herausragend gut gemacht. Dieses Manöver war wirklich erste Sahne. Ist es für dich das Manöver der Saison, was der Evans da gezeigt hat? Oder ist Mortara in Diria noch davor?
Wenn es nur um zwei Fahrzeuge gehen würde, dann wäre das das Manöver der Saison. Aber Mortara hat in Diria ja auch noch zusätzlich Pascal Wehrlein sich geholt. Also ist da quasi zwischen zwei Fahrern durchgeschlüpft und hat beide dann auf einmal überholt. Deshalb würde ich Mortara schon etwas höher bewerten. Aber definitiv beides äußerst sehenswerte Manöver. Übrigens auch nachher das Manöver um den Rennsieg. Ähnlich.
Das war ausgangs vom Tunnel. Da hat der Attack-Mode nicht mehr viel gebracht, weil er nicht mehr aktiviert war. Aber da hatten wir dann wieder das Thema, das zweite strategische Element in der Formel E, Energiemanagement. Weil gerade dieser Angriff von Evans, als der sich vorbeigeschoben hat an Freins und Da Costa, der hat ihn so viel Energie gekostet, dass ihn das am Ende des Rennens wieder eingeholt hat. Das sagt er auch selbst. Er wusste, dass der Angriff kommt, wollte den nur so lange wie möglich herauszögern. Das war seine Aussage in der Pressekonferenz nach dem Rennen. Letztendlich hat er das bis in die letzte Runde geschafft, wurde dann aber doch von Felix Da Costa geschluckt. Auf letzter Rille wirklich ein sehenswertes Manöver. Und ein viertes gab's dann doch noch. Und ich finde, das ist mindestens in der gleichen Liga wie Evans vorbei an Da Costa in Beau Rivage in der vorletzten Runde im Tunnel. Hast du das gesehen? Von Wern und Günther?
Habe ich nur im Live-Bild, beziehungsweise dann in der Wiederholung gesehen. Ja, war auch auf jeden Fall sehenswert. Was ich nicht so sehenswert fand, ist die Vorbereitung von Wern gewesen. Der ist dem Günther nämlich hinten drauf gefahren, sodass der Günther quer gekommen ist und nicht so gut aus der Kurve raus beschleunigt hat. Und dann konnte er im Tunnel überholen.
Okay, das habe ich wiederum nicht gesehen. Ich habe nur das Ende gesehen, was einigermaßen spektakulär war.
Nee, das war's auf jeden Fall. Aber er hat sich vorher, ja, dann doch er hat vorher mal ein bisschen angeklopft, sage ich mal.
Sich angemeldet. Achtung, hier passiert gleich was. Jetzt müssen wir aber noch die Frage beantworten, Tobi. Auf welchem Platz deiner Lieblingsrennen rangiert der Monaco E-Prix 2021 ab jetzt?
Auf jeden Fall in den Top 5, würde ich sagen. Ich glaube, Buenos Aires in Saison 1, weil es so noch spektakulärer. Ja, da kommt's für mich persönlich nicht ganz ran. Ja, oder auch Paris 2019. Paris 2019. die beiden Rennen würde ich definitiv noch vorne sehen. Mexiko 2019 vielleicht auch noch, aber wie gesagt, unter den Top 5 ist es auf jeden Fall. Und bei dir?
Ich fühle schon, dass wir eine zweite Staffel machen müssen vom Zusammenrennen gucken mit unseren Hörern. Oh, ja, ich stimme dir vor allem bei Buenos Aires zu, weil das mein Lieblingsrennen ist. An Dramatik ist, glaube ich, London schwer zu überbieten, sowohl 2015 als auch 2016. Das war beides ganz schön cool. Aber so als Gesamtprodukt war Monaco schon richtig gut. Bei den anderen Rennen sind oftmals Dinge ganz gehörig schief gegangen und dadurch wurde das Rennen so geil. In Monaco lief alles wie am Schnürchen und trotzdem oder gerade deswegen war es so gut. Also ist ganz schwer zu sagen. Mir hat es einfach richtig großen Spaß gemacht. Einem Fahrer, dem das Wochenende wohl gar nicht so viel Spaß gemacht haben dürfte, um jetzt mal eine ganz abgedroschene Überleitung zu finden, ist Sergio Sette Camara. Für den fing der Tag ganz normal an, wie für alle anderen auch. Wahrscheinlich mit einem Wecker klingeln, dann mit einem Frühstück, dann mit dem Weg an die Strecke. Und dann hat er sich ins Auto gesetzt und ab da ging's bergab. Im ersten
Freitag. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Schön. Ja, im ersten freien Training ging's los. Da ist ein Auto ausgefallen. Und zufälligerweise war ich in diesem Moment Nee, ich sag das jetzt nicht nochmal. Das klingt, mir glaubt das niemand, wenn ich sage, ich war in diesem Moment im Teamfunk. Aber ich habe ihm zugehört, während er da so ausgerollt ist, in der letzten, vorletzten Kurve, und das Fahrzeug stand offenbar unter Spannung. Das ist zumindest das Warnsignal, das er bekommen hat. Alle Formel-E-Autos haben vor ihrem Cockpit ein Lämpchen, das leuchtet üblicherweise grün. Das bedeutet, alles cool, kannst du anfassen. Und wenn es rot ist, heißt das auf keinen Fall was anfassen. Das Ding steht unter Spannung und du solltest bitte nicht gleichzeitig den Fuß im Auto haben und auf dem Boden, weil sonst erdest du das ganze Ding. Dann ist zwar vielleicht auch keine Spannung mehr auf dem Auto, aber die Spannung ist dann halt in dir drin. Das möchtest du ganz sicher nicht haben. Fairerweise muss man dazu sagen, diese rote Lampe leuchtet auch bei kleinsten Fehlfunktionen mal auf, muss also nicht unbedingt bedeuten, dass das unbedingt tödlich ist, wenn man das Auto anfasst, kann auch so eine kleine Isolierungsgeschichte sein bei der Batterie, wo dann die Batteriemanagement-Software sagt, halt stopp, sei mal bitte vorsichtig, während du aussteigst. Fakt ist jedenfalls, hätte Kameras, Fahrzeug wollte nicht mehr weiterrollen. Ja, und nach einigem Abwarten und der klang wirklich ängstlich in diesem Moment am Teamfunk, weil ihm das noch nie passiert ist. Ich möchte mit Tobi allerdings reden über eine Szene, die sich dann daran angeschlossen hat, nämlich eine, bei der Norman Nato beteiligt war, der da um die Ecke fuhr und dem Sete Camara, als hätte er keine Augen im Kopf, draufgefahren ist. Dafür gab's eine Strafe. Und Tobi kann Strafen so gut erklären und erklärt uns bitte, bitte, warum es dafür eine Strafe gab.
Ja, kurz noch zum Hintergrund. Sergio Sette Camara stand da an der Stelle ja zu dem Zeitpunkt auch schon eine Minute, würde ich mal circa schätzen. Also ist nicht gerade stehen geblieben. Die Marshalls haben doppelt gelb geschwenkt. Doppelt gelb, wir hatten das Thema ja schon in der RIA, das ist das Flaggenzeichen, das quasi als höchstes Warnsignal den Sportarten, den Marshalls da zur Verfügung steht, bedeutet laut Definition im International Sporting Code, also das Regelwerk für den Motorsport, dass die Strecke teilweise oder ganz blockiert ist und oder Marshalls auf der Strecke sind. Ja, man soll langsam fahren, es gilt Überholverbot und man muss, ganz wichtig, bereit sein, jederzeit ausweichen oder anhalten zu können. Jetzt ist es so, Formel E, Monaco-Straßenkurs, da sind Leitplanken links und rechts, man fährt um eine Kurve rum und man sieht nicht, was hinter der Kurve ist. Und genau das ist Nato auch passiert. Er konnte nicht sehen, was hinter der Kurve ist, aber, jetzt komme ich wieder zum letzten Punkt, bereit sein, jederzeit ausweichen und anhalten zu können, war bei Nato ganz klar nicht der Fall. Und er ist daraufhin in das stehende Auto oder gegen das stehende Auto von Sete Camara geprallt. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja nichts passiert. Aber wenn man sich erinnert, ist noch gar nicht so lange her, als Oliver Turvey diesen Horrorcrash gehabt hat und Jake Dennis und Jean-Eric Vergne über den Haufen gefahren hat. Die beiden sind ausgestiegen und sind dann auf der Strecke gewesen. Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn dann jemand die gelben Flaggen ignoriert hätte und ja da um die Ecke geschossen wäre. Wie gesagt, Nato war jetzt sicherlich nicht schnell. Ja, es war kein richtig gefährlicher Unfall, aber er hat den Regeln nicht entsprochen und deshalb ganz klar, die Strafe auch verdient. Die Strafe, fand ich, war relativ milde. Er musste 2 Positionen zurück in der Startaufstellung. Ich glaube, er hatte sich dann nachher auf Platz 10 qualifiziert und ist als 12. gestartet. Ja, und zusätzlich bekam er noch einen Strafpunkt auf die Rennlizenz.
Einen zweiten Zwischenfall gab es dann für Sergio Sette Camara im Qualifying. Denn durch seinen Ausfall im ersten Training konnte er auch an großen Teilen des zweiten Trainings nicht teilnehmen. Und in der Qualifying-Gruppe 4 wollte er dann wahrscheinlich einfach ein bisschen viel aus seinem Auto herausquetschen, ist in die Wand eingeschlagen, passiert den besten Mal. Dadurch gab es eine rote Flagge, dadurch hat sich der gesamte Qualifying-Zeitplan ein bisschen nach hinten geschoben, weil noch Runden nachgeholt werden mussten. In die ganzen Details wollen wir jetzt aber gar nicht eintauchen, sondern eher in die Superpole. Da gab es dann nämlich die nächste Strafe, mit der Tobi sich auskennt. Oliver Rowland ist an einer roten Ampel vorbeigefahren. Denn er hat die Boxengasse zu spät verlassen. Qualifying-Beginn oder Superpole-Qualifying-Beginn vielmehr war Ortszeit 12.39 Uhr. Und die Geschichte beginnt eigentlich schon kurz vorher. Die FIA hat nämlich über den Teamfunk allen Teilnehmern mitgeteilt, um 12.38 Uhr, um genau zu sein, dass es in einer Minute losgeht. Und eine Minute später war Roland nicht an der Ampel. Bedeutet, Tobi, was kriegt man da für eine Strafe, wenn man die rote Ampel überfährt?
Rote Ampel überfahren im Zeittraining, also Qualifying oder Super Bowl, bedeutet, dass die Runde nicht zählt, weil man die Boxengasse illegal verlassen hat. Jetzt ist es so, in der Super Bowl bekommen die Fahrer genau gesagt, wann sie fahren dürfen. Ab dem Zeitpunkt, wo sie fahren dürfen, haben sie genau 30 Sekunden Zeit, die Boxengasse zu verlassen. Das ist leider bei Roland um circa 1,8 Sekunden nicht der Fall gewesen. Also die Ampel ist tatsächlich ganz kurz, bevor er über die Linie fährt, auf Rot gesprungen. Das konnte man auch gut sehen im Fernsehbild. Da muss ich allerdings die Frage stellen, wenn die FIA das Signal gibt, dass es mit der Super Bowl losgibt, die können ja nicht davon ausgehen, dass die Fahrer schon komplett angezogen und angeschnallt im Auto sitzen, sondern ja, der muss möglicherweise erstmal seinen Helm holen, den aufsetzen, dann ins Auto angeschnallt werden. Das sind 60 Sekunden eigentlich extrem wenig Vorlauf. Und da stellt sich mir die Frage, ist das wirklich notwendig?
In meinen Augen nicht. Ich bin da voll bei Roland, der auch im Interview im Grunde genommen gesagt hat, WTF, was war denn da los? Wie soll ich denn, der gerade hinten in der Garage sitzt, mit den Füßen auf dem Campingstuhl, wahrscheinlich das Pausenbrot in der Hand, mich, und dann wohlgemerkt, Roland war Sechster zu diesem Zeitpunkt, also durchaus auf dem Wackelstuhl, auf dem Kippelstuhl, der Campingstuhl war wohl nicht so solide, hätte auch genauso gut nicht an der Super Bowl teilnehmen können. Also es war eine sehr kurzfristige Entscheidung. Und wie um alles in der Welt soll man sich denn innerhalb von 60 Sekunden vorbereiten, im Auto sitzen, angeschnallt sein, mit Helm auf, mit feuerfester Balaklava, so heißt sie, danke, Handschuhe an, Lenkrad dran, den richtigen Gang eingelegt und dann auch noch auf die Strecke gerollt sein. Wie geht das? Wie soll das gehen? Ich habe keine Erklärung dafür, um ehrlich zu sein. Ich finde, dass sich die Rennleitung da einen kleinen Otto geleistet hat. Und Roland, natürlich, es ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ampel war rot,
ja.
Also eher eine Rot-Grün-Entscheidung. Ampel war rot, darfst nicht auf die Strecke fahren, ganz klar. Aber es geht doch nicht, dass die FIA den Fahrern 60 Sekunden Zeit gibt, um fix und fertig auf der Strecke zu sein.
Nee, vor allen Dingen, wenn es dann noch ein Team ist, das letztes Jahr relativ gut abgeschlossen hat und dann weit am Anfang der Boxengasse steht. Bei NIO wäre sich das vielleicht ausgegangen, die ja ganz am Ende der Boxengasse stehen und die dann nur 30 Meter bis zur Boxengassenausfahrt haben. Ja, Nissan, da sind noch mal 10 Teams dazwischen, bis NIO kommt. Ja, das sind bei 15 Meter Boxen pro Box, ja, sind das nochmal 150 Meter mehr, die bei Tempo, was war Tempolimit in der Boxengasse, 50?
Ich glaube Tempo
50. Oder war es 30 in Monaco?
Nee, ich glaube Tempo 50, wobei die okay. Reihenfolge der Garagen andersrum ist. Tachita als bestes Team der letzten Saison startet quasi ganz am Ende und hat den kürzesten Weg raus aus der Boxengasse. Nissan war irgendwo im vorderen Drittel.
Dann habe ich es falsch im Kopf gehabt.
Ja.
Ist auch genau andersrum wie in der Formel 1, ne?
Das mag sein, ja, stimmt.
Ich weiß, Mercedes steht nämlich ganz am Anfang der Boxengasse immer. Na gut, okay, dann hätte es auch NIO nicht geschafft. Die noch ja, aber trotzdem. Ja, aber geht doch nicht. Kann man nicht machen. Also ich denke, das ist auch mit Sicherheit ein Thema, wo nochmal drüber geredet wird, dass man den Piloten ab dem Moment, wo es feststeht, dass die Super Bowl beginnt, mehr als 60 Sekunden geben muss.
Ist in meinen Augen richtig. So, Strafen, Tobi. Und jetzt noch ein letzter Gesprächspunkt, während wir hier mal so ein bisschen durch die Strafenkunde der Formel E durchseppen. Thema Streckenbegrenzung in Monaco?
Ja. Ja, zum Beispiel die Hafenschikane oder zum Beispiel die Schwimmbadschikane.
Und wenn man Rennfahrern sagt, da ist keine Mauer, dann fährt man da ein bisschen kürzere Wege, oder wie?
Oh, wenn's sich irgendwie ergibt. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. wir haben ja tatsächlich, weil die Formel 1 da auch fährt, keinen typischen Straßenkurs, der grundsätzlich überall von Mauern umrandet ist, sondern wir haben da zum Teil auch asphaltierte Auslaufzonen. Und besonders in den Schikanen gibt's auch die Möglichkeit, dass man da auch mal tatsächlich abkürzt. Jetzt möchte ich mal beispielhaft zwei Szenen nennen. Und zwar einmal war es relativ weit am Anfang des Rennens, Jean-Éric Vergne gegen Mitch Evans. Vergne setzt sich beim Anbremsen der Hafenschikane außen neben Evans. Evans lässt ihm Platz in der ersten Kurve. Und das ist ja eine Links-Rechts-Kurve. Und in der Rechtskurve kommt es dann zur Kollision. Vergne schiebt Evans von der Strecke. Evans kürzt daraufhin den zweiten Teil, den Ausgang der Hafenschikane, ab und bleibt vorne. Da kam dann relativ schnell die Entscheidung der Rennleitung. Evans hätte sich einen Vorteil verschafft durch das Abkürzen und müsste die Position zurückgeben an Vergne. Tatsächlich im Wortlaut give the position back. Wo ich mich frage, Vergne ist nie vor Evans gewesen. Was muss er da zurückgeben? Aber okay, wenn das so gehandhabt wird, ja, dass Positionskampf war, der eine hat auch infolge einer Berührung abgekürzt und deshalb einen Vorteil, Position zurückgeben, kein Problem. Jetzt haben wir aber die letzte Runde, Robin Freins gegen Mitch Evans. Robin Freins schiebt sich vor der Schwimmbadschikane innen neben Evans, es kommt wieder zur Kollision, Evans kürzt ab, bleibt vorne, hat sogar 20 Meter Vorsprung im Anschluss an diese Abkürzaktion und die Rennleitung entscheidet, wir greifen nicht ein, weil Evans ja von Freins angeschoben wurde. Wo ich mir denke, was ist denn das? Und das habe nicht nur ich mir gedacht, sondern auch DST-Cheater und BMW haben genau das Gleiche gedacht. Denn Robin Freins kam zwar noch vor der Ziellinie an Evans vorbei, aber Jean-Éric Vergne und Max Günther nicht mehr. Deshalb haben beide Teams nach dem Rennen Protest gegen die Entscheidung eingelegt, dass Evans nicht bestraft wird fürs Abkürzen. Finde ich vollkommen nachvollziehbar. Ja, wir hatten ja im gleichen Rennen von dem gleichen Fahrer schon mal einen Abkürzen, was von den Rennkommissaren sanktioniert wurde. Allerdings ist es dann so, der Protest wurde aus formalen Gründen abgelehnt. BMW ist selber schuld gewesen, die haben den Protest einfach zu spät eingereicht. Man hat nur eine Stunde Zeit, um gegen eine Entscheidung zu protestieren. Und BMW hat, glaube ich, eine Stunde 20 gebraucht, um den Protest einzureichen. Das war schon zu spät. Aber der Protest von DST Cheater, der war korrekt. Der wurde allerdings mit der Begründung abgewiesen. Die Rennkommissare hätten sich das schon angeguckt und entschieden, no further action. Ich mich frage, was soll denn das jetzt? Tobi, kannst du mir das erklären?
Haben die vielleicht gegen eine falsche Sache protestiert? Also, dass sie... Kann es sein, dass sie eher hätten gegen die No Further Action hätten protestieren sollen, anstatt gegen das unerlaubte Überholmanöver?
No Further Action, die Entscheidung No Further Action war eine Tatsachenentscheidung und die ist nicht protestierbar. Aber nichtsdestotrotz, ich wundere mich immer mal wieder. Man redet sich auch oft damit raus, dass bei jedem Rennen unterschiedliche Rennkommissare da sitzen, die vielleicht Sachen unterschiedlich bewerten. Aber das war jetzt nicht der Fall. Es war das gleiche Rennen, es war der gleiche Fahrer, also lag es auch nicht am Fahrer. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal, dass manche Fahrer ja nicht so oft bestraft werden wie andere. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, wie gesagt, es war in meinen Augen zwei sehr, sehr ähnliche Situationen. Und vor allen Dingen eine weitere Situation, die ich jetzt nicht aufgeführt habe, Oliver Rowland gegen Max Günther, war auch wieder genauso eine Aktion wie Vergne gegen Evans. Ja, der Rowland hat nämlich auch den Günther in der Hafenschikane angeschoben, der daraufhin abgekürzt hat und vorne geblieben ist. Ich bin ein bisschen ratlos, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich auch ein bisschen. Vielleicht ist die Erklärung gewesen für die Entscheidung No Further Action, dass Evans ja den Platz doch verloren hat an Freins. Er wurde zunächst nur angegriffen von Freins. Freins ist nicht vorbeigekommen, weil Evans abkürzte. Bis zum Rennende, bis zum Ende der Runde, ist Freins dann allerdings doch nochmal vorbeigelassen worden. Und deswegen gab es keine Further Action. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Wenngleich sie nicht die logischste ist.
Genau, das würde sich aber nur auf den Positionskampf beziehen. Nochmal ein anderes Beispiel. Wir hatten ja eben schon Mexiko 2019 angesprochen. Da gab es eine identische Situation. Lucas Di Grassi greift Pascal Wehrlein an, es kommt zur Kollision. Wehrlein fährt in der Schikane geradeaus und hat 30 Meter Vorsprung auf einmal. Da wird entschieden, Pascal Wehrlein hat abgekürzt und sich einen Vorteil verschafft, 5 Sekunden Strafe.
Mhm.
Obwohl Wehrlein auch da kurz vor Start und Ziel noch von Di Grassi überholt wurde. Also das ist sowas von inkonsistent wieder entschieden wird. Ich kann es beim besten Willen nicht erklären.
Ich leider auch nicht. Es ist sicherlich ein Thema im nächsten Treffen von Rennleitungen und Fahrern. Sind halt noch ein paar Wochen hin bis Puebla. Aber ich garantiere dir, dass die darüber reden wollen. Genau wie du und ich wollen auch die Fahrer da Klarheit haben. Und es ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass diese Konstanz der Entscheidungen ein Thema ist im Fahrerlager. Das begleitet die Formel E schon seit so vielen Jahren. Und es gibt scheinbar einfach keine Lösung dafür. Mercedes erlebte in Monaco wohl den absoluten Tiefpunkt, den das Team in dieser Saison bislang erreichte. Startplätze 15 und 24. Im Rennen dann Doppelausfall. Niemand ist ins Ziel gekommen. Tobi, was lief da schief bei Mercedes?
Oh, das war so einiges. fing schon im Qualifying an. Da hat Nyck de Vries nämlich im Qualifying versehentlich den 250-kW-Modus ausgeschaltet. Ich weiß nicht, in welchen Modus er dann geschaltet hat. Er hat nachher gesagt, dass er dann nur noch die Hälfte der Leistung zur Verfügung gehabt hätte. Kann ich angesichts der Rundenzeit, die er gefahren wird, eigentlich nicht ganz glauben. Das wäre nämlich die Einstellung für den Shakedown. Ja, aber nichtsdestotrotz, de Vries deshalb chancenlos, weil er einfach zu wenig Leistung hatte, mitten in seiner Qualifying-Runde. Und ja, daher Start vom Ende des Feldes. War jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass versehentlich ein Fahrer an den Schalter gekommen ist und den Modus gewechselt hat, ohne das zu wollen. Ist vielleicht auch mal Anlass, drüber nachzudenken, ob die Belegung der Knöpfe am Lenkrad tatsächlich richtig ist. Ja, denn wenn man aus Versehen den Leistungsmodus ändert, dann hat man direkt ein Riesenproblem. Könnte man vielleicht anders handhaben, die Knöpfe, die auf dem Lenkrad sind, die sind ja für alle Teams gleich, aber welche Funktion bei welchem Knopf verwendet wird, können die Teams selbst konfigurieren. Und da wäre vielleicht eine gute Idee, mal drüber nachzudenken, ob man das nicht vielleicht anders macht.
Das ist jetzt beim letzten Mal, glaube ich, nicht Mercedes passiert. Irgendjemand anderes hatte sowas.
Roland, meine ich.
Das kann gut sein, ja. Wäre das nicht einfach eine Möglichkeit? Du kennst dich ein bisschen mehr mit Software-Geschichten aus als ich. Aber wäre es nicht einfach eine ganz simple Lösung, so eine Kindersicherung reinzumachen? So, dass du wie bei so einem Feuerzeug, wo du einen Knopf drücken musst und dann erst die Flamme anmachen kannst, sowas einzurichten mit diesem Knopf auf dem Lenkrad. Irgendwo auf der einen Seite vom Lenkrad Knopf A drücken und dann den Drehknopf B in die richtige Position bringen, so dass man damit den 250-kW-Modus anschaltet. Und im Qualifying, wenn du dann nur den Drehknopf veränderst, ohne Knopf A zu drücken, sich nur irgendeine Einstellung bei der Lautstärke vom Teamfunk ändert oder sowas. Was ganz Banales. Könnte vielleicht auch unangenehm sein, wenn du damit dann Pole-Position-Zeit fährst. Aber das ist doch nicht mein Problem. Irgendeine Lösung muss es doch dafür geben. Warum? Also, ja, du weißt auch nicht, warum. Da gibt's keine Entschuldigung für, oder?
Nee, ich denke, die einzige Entschuldigung ist, dass man nicht dran gedacht hat, ja. Mir ist jetzt doch wieder eingefallen, wie das mit Roland war. Roland wurde ja, ich glaube, mal von Sam Bird angestupst und ist daraufhin versehentlich an den Pit-Limiter gekommen.
Hongkong oder so, vor einem Jahr oder zwei.
Genau, und kam dann aus der Haarnadelkurve dann raus und die Karre fuhr nur noch 50.
Ja, aber das ist natürlich auch bitter gewesen damals. Naja, aber das war ja noch nicht mal das Ende der Leiden von Mercedes in Monaco. Weißt du,
das war der Anfang eigentlich nur.
Ja, beide Fahrer wohnen in Monaco und haben sich so auf ein Heimrennen gefreut. Und dann kommt niemand von den beiden ins Ziel. Vielleicht wollten sie auch einfach nur schneller zurück nach Hause. Ich weiß es nicht. Doppelausfall im Rennen. Van Dorn nach einem Unfall und De Vries wegen einem technischen Defekt. Wir haben gerade über De Vries geredet. Lass uns mal mit Van Dorn diesmal anfangen. Warum hat der das Rennen nicht beendet, Tobi?
Müssen wir ein bisschen ausholen. Van Dorn hatte das Problem, dass er beim Start unmittelbar hinter Jake Dennis gewesen ist. Jake Dennis wurde in der Löw's Grand Hotel
Fairmont,
wie auch immer die Haarnadelkurve heißt, ja, wurde da so ein bisschen in einen Unfall, in einen Rückstau nach einem Unfall verwickelt und war deshalb schon am Ende des Feldes. Hat sich dann wieder nach vorne gearbeitet bis auf Platz 15. Dann gab es eine Safety Car Phase und ein Restart nach dem Safety Car. Und ja, Van Dorn weiß es selber nicht genau, was passiert ist. Auf jeden Fall nach dem Safety Car Restart am Ende des Tunnels ist er auf die Bremse getreten. Dabei haben seine Hinterreifen blockiert. Die Kiste kam ins Schleudern und er ist doch mit ziemlich Überschuss in Pascal Wehrlein reingeprallt. Und das war das Rennen dann für Van Dorn, aber auch für Wehrlein. Beide sind an die Box gefahren und mussten das Rennen mit ihren beschädigten Fahrzeugen aufgeben.
Und De Vries, was dem passiert?
De Vries, fing das Leiden im Endeffekt auch schon vor dem Start an, nachdem er auf Startplatz 23 nur stand, hinter ihm nur Sergio Settecamera, der ja gar keine Qualifying-Runde gefahren ist nach seinem Unfall, hat sich Mercedes dazu entschieden, das Getriebe und die Powerbox an dem Auto zu tauschen, weil man sowieso schon ganz hinten steht und dann die Strafe in Kauf nimmt. Jetzt ist es so, dass man wohl darauf gehofft hat, dass ein Safety Car früh im Rennen kommt, sodass De Vries wieder aufschließen kann und sich dann nach vorne arbeitet. Jetzt kam das Safety Car aber leider erst 10 Minuten vor Rennende. Das heißt, De Vries blieb über eine halbe Stunde ganz am Ende des Feldes total abgeschlagen hatte keine Chance, sich nach vorne zu arbeiten. Ja, und nach dem Safety Car Restart ging es dann ein bisschen nach vorne für ihn, aber dann halt ein technischer Defekt. Er blieb in der vorletzten Runde vor der Tabakkurve stehen. Fand ich auch ganz nett. Obwohl das Auto am Streckenrand stand, hat Rennleiter Scott Elkins entschieden, kein Safety Car rauszuschicken, sondern nur gelbe Flaggen zu schwenken und das Rennen dann unter Renntempo beenden zu können. Aber das hilft De Vries an der Stelle jetzt auch nicht weiter. Ja, Meisterschaftsführung dahin. Die ist jetzt an seinen Landsmann Robin Freins gegangen, der ja Zweiter geworden ist. Und Mercedes reist quasi mit 0 Punkten aus Monaco nach Hause. Zum zweiten Mal in Folge jetzt ohne Punkte, nachdem der Sonntag in Valencia auch schon nicht wirklich gut lief. Aber man muss das Positive sehen. Mercedes hat die Führung in der Teamwertung behalten, auch wenn es nur um 2 Punkte vor Jaguar sind. Ich glaube, DSG Cheetah ist auch nur 5 Punkte zurück. Oder 7? 7 Punkte sind sie zurück, genau. 5 Punkte auf Jaguar zurück. Es ist wieder eng an der Spitze. Aber Mercedes hat noch nicht verloren.
Dann lass uns doch mal ein kleines Fazit ziehen. Zum ersten Rennen, das die Formel E auf der Formel 1 Strecke in Monaco bestritten hat. Einfach eine sehr gerade Frage an dich. Wie war's?
Mit einem Wort großartig, denn Monaco ist eine für Formel E-Verhältnisse tatsächlich relativ schnelle und auch geräumige Strecke. Da mag jetzt der ein oder andere Formel 1-Fan die Nase rümpfen, aber die Formel E fährt ansonsten auf Straßenkursen wie in Paris oder Rom. Die sind viel, viel enger, viel, viel langsamer auch. Von daher war das quasi schon Luxus, was man in Monaco hatte. Man hat auch 2 sehr, sehr gute Überholmöglichkeiten, zwar auf Start und Ziel vor Saint-Devote und dann im Tunnel vor der Hafenschikane. Es gab zusätzlich natürlich auch die Möglichkeit vor der Schwimmbadschikane oder halt auf dem Bergaufstück in Richtung nicht Mirabeau, Beau Mirage, ne? Mirabeau war woanders.
Ja, Rivage aber, glaube ich.
Rivage, ja. Da gab es auch das ein oder andere Überholmanöver, jetzt nicht sonderlich viele, aber grundsätzlich hatte man 4 Stellen, an denen man durchaus auch mal an einem Auto vorbeikommen konnte. Und ja, ich glaube, dass die Formel E auf der großen Monaco-Strecke eine Zukunft hat.
Wobei es ja auch Unfälle gab. allen voran ein in Runde 1. Das war so das befürchtete Nadelöhr-Prinzip. Es war dann doch ein bisschen eng für 24 Autos in der Grand Hotel Kurve, als da mehrere Autos aneinander gerasselt sind. Du weißt gleich bestimmt, wer das war. Ich frag mich, ob die Grand Hotel nicht auch vielleicht für die Formel E zu eng ist.
Ja, ja, kann man jetzt so oder so sehen, nur weil in der ersten Runde da was schiefgegangen ist, das passiert ja auch, ich sag mal, auf anderen Strecken. Ich will jetzt hier an der Stelle vielleicht nur mal in Rom erinnern, wo die ganze Strecke in der ersten Runde direkt komplett blockiert wurde. Aber grundsätzlich, ja, die Kurve ist durchaus eng, aber wir haben ja auch im weiteren Rennverlauf gesehen, dass das nach Runde 1 auch nie wieder ein Problem gewesen ist.
Ja, guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass meine Frage vielleicht ein bisschen zu provokant war und ich gar nicht selbst dran geglaubt habe. Ich glaube, die Grand Hotel ist voll okay für die Formel E. Die Autos sind halt einfach auch ein Stückchen kürzer als Formel 1 Autos. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. 20 Zentimeter oder sowas kürzer? 25? Irgendwie sowas. Und deswegen lassen sich die Teile halt einfach ein bisschen besser wenden als Formel 1 Fahrzeuge. Und das war so eine Stausituation, wie sie es in jeder Rennserie gibt in der Grand Hotel-Kehre. Das lässt sich nicht vermeiden, einfach dadurch, dass so viele Autos auf so engem Raum sind. Ich finde, die Formel E ist dafür immer noch gut gemacht mit ihren Gen-2-Fahrzeugen für die Grand Hotel-Kehre. Ich mag mich in Sachen, wie war es auf der Formel-1-Strecke, dir übrigens komplett und uneingeschränkt anschließen. Ich finde das super. Ich finde, die Formel E hat mit ihrem Rennen allen KritikerInnen richtig eins reingewirkt und alle, die Angst hatten davor, dass es Vergleiche geben wird zwischen Formel 1 und Formel E, die sind so, also eigentlich sind die ausgeblieben. Und letzten Endes ist mir eigentlich auch egal, dass die Formel E 20, 21 Sekunden langsamer war als die Formel 1. Das Racing war geil und darauf kommt es doch an. Das ist das Einzige, was mir so wirklich wichtig ist. Ich mag unseren Leser, unsere Leserin, ich weiß gar nicht, Trockensumpfpumpe mal so ein bisschen abfeiern an der Stelle, der für mich in einem Kommentar unter einem von unseren Artikeln das Zitat des Monats gebracht hat. Es ist fast so, als hätte die Strecke ewig auf die zu ihr passende Rennserie gewartet. Und es ist einfach so. Weißt du, Monaco, 100 Jahre bald, immer dabei gewesen im Rennsport. Klar, legendär und gehört auf jeden Fall zum Olymp des Rennsports. Aber diese 100 Jahre, gut, ein bisschen mehr als 90 Jahre sind es eigentlich, die der Monaco Grand Prix stattfindet, es fühlt sich echt so an, als hätte die Strecke ihre gesamte Geschichte nur darauf gewartet, dass eine Serie wie die Formel E dahin kommt und mal alles aus dem Kurs rausholt, was da rauszuholen ist. Ich bin jetzt da vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber ich finde, die Formel E ist so viel besser geeignet für den Kurs in Monaco als die Formel 1. Es ist fast skandalös, dass es die Formel E erst jetzt auf der Grand Prix Strecke gibt. Dann stelle ich dir noch mal die Frage, so als kleinen Rausschmeißer ganz am Ende. Sollte die Formel E jetzt jedes Jahr in Monaco fahren?
Von meiner Seite aus sehr gerne. Ich denke, dass das Zweijährige, ich fand es immer so ein bisschen seltsam. Mal ist die Strecke drin im Rennkalender, dann nochmal wieder nicht. Bei der Kurzanbindung fand ich es auch gar nicht so schlimm, dass es hin und wieder nicht war, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Ja, aber man hat ja das Rennen im Wechsel mit dem historischen Grand Prix ausgetragen und deshalb immer gesagt, wir können es nur alle 2 Jahre machen. Jetzt ist ja der Grand Prix letztes Jahr und auch der historische Grand Prix letztes Jahr ausgefallen, würde dieses Jahr nachgeholt. Das heißt, man hat dieses Jahr 3 Rennen in Monaco und ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch in Zukunft so sein sollte. Tobi, aber wir haben jetzt das 4. Rennwochenende gehabt. 7 von 15 Rennen sind vorbei. Quasi Halbzeit. Welcher Fahrer hat dich denn in der ersten Saisonhälfte am meisten überzeugt?
Also auch wenn wir so sehr über Mercedes vorhin gemeckert haben und auch wenn jetzt der absolute Tiefpunkt, glaube ich, erreicht ist von denen in dieser Saison, ich glaube, in der ersten Hälfte hat mich Nyck de Vries am meisten überzeugt. Der fühlt sich langsam nicht mehr so sehr an wie ein Rookie in der Formel E. das mag vielleicht dran liegen, dass es so lange noch der Fall war, dass die Formel E-Saison 2019-20 relativ kurz war. Also natürlich, es gab genügend Rennen, aber mit diesem mega Berlin-E-Prix fühlte sich das nicht so an, als hätte der so eine vollständige Saison irgendwie in der Formel E gehabt. Das ist jetzt langsam aber sicher der Fall. Und er ist aber mal so richtig angekommen in der Formel E. Und allein dafür, dass der in seinem zweiten Jahr in der Serie über weite Strecken die Meisterschaft angeführt hat, Rennen gewinnt und auf Podien sich feiern lassen kann. Ich finde, Nyck de Vries hat richtig gute Arbeit geleistet in dieser Saison bislang. Jetzt lief es natürlich aus verschiedensten Gründen bei den letzten zwei Rennwochenenden gar nicht rund. Und auch Rom wird er sicherlich gerne vergessen wollen. Trotzdem, ich bin schwer beeindruckt von dem, was de Vries in den vergangenen Monaten gezeigt hat und würde ihn, glaube ich, als mein Fahrer der bisherigen Saison benennen und betiteln. Gibt's bei dir noch wen anderen?
Auf jeden Fall. Ich sehe auch, okay, man muss natürlich sagen, kein Fahrer hat tatsächlich in jedem Rennen überzeugen können. Jeder hatte auch mal das ein oder andere schlechte Event dabei. Ich finde, wer mich durchaus überzeugt hat, trotz Teamwechsels, ist Sam Bird, der im Jaguar eine richtig gute Figur macht. Der hat auch in Monaco eine ganz gute Leistung gebracht, hat leider auch ein schwaches Qualifying gehabt, aber hat sich dann relativ weit wieder nach vorne arbeiten können, auch in die Punkte. Genau wie auch sein Teamkollege Mitch Evans. Ja, ich denke, Jaguar hat, wie wir auch schon in der Vorschau gesagt haben, eine richtig tolle Fahrerpaarung. Und die werden es Mercedes sicherlich nicht einfach machen.
Wir hatten bei Monaco E-Prix selbstverständlich auch eine große Tipprunde am Laufen. kicktipp.de/formel-e, das ist die Adresse, wo unsere gesamte Redaktion immer mittippt. Und ihr, liebe LeserInnen und HörerInnen und wer sonst noch so dabei sein möchte, auch. Und am Monaco-Wochenende hat Ricardo dort die Führungsposition übernommen. Jetzt witter ich ja schon so eine kleine Verschwörung, weil Ricardo ja immer derjenige ist, der da die richtigen Tipps einträgt. Vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, der schiebt sich nicht extra Punkte zu und hat seine 49 Zähler, die er in Monaco gesammelt hat, allesamt verdientermaßen gesammelt. Gratulation, Ricardo. Jetzt einen Punkt vor dem Zweitplatzierten und zwei Punkte vor dem Drittplatzierten. Und Tobi, der Drittplatzierte, der ist einer, den kenne ich ganz gut.
Tatsächlich. Ja, es ist unser Timo. Der hat leider einen Platz verloren. Ja, Ricardo 49 Punkte, super Ergebnis, aber man muss auch sagen, Ricardo hat einfach das Qualifying-Ergebnis getippt und ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, das wird nachher keine Quizfrage. Tatsächlich ist es zum allerersten Mal so gewesen, dass die ersten 6 Fahrer auf den Positionen ins Ziel gekommen sind, wie sie gestartet sind. Ja, trotz den ganzen Führungswechseln, Positionswechseln, die wir hatten, die Fahrer, die in der Superpole waren, sind tatsächlich genauso auch ins Ziel gekommen. Und das hat der Ricardo einfach getippt. Chapeau an der Stelle, war ein guter Tipp und hat sich somit die Spitze erobert. Aber wie gesagt, unser Timo ist tatsächlich Dritter. Ist alles verdammt eng an der Spitze, wie auch in der Formel E. allerdings nicht weit dahinter kommt direkt dann das zweite Mitglied unserer Redaktion. Das ist nämlich mein lieber Kollege, der Tobi.
Oh, das
der,
bin ich.
Auf Platz 5 liegt, genau. Ja, und dann, ich sag mal, der Rest der Redaktion hat ein bisschen schlechter abgeschnitten. Ich bin immerhin auf dem 14. Platz, aber auch nicht weit weg. Und unsere liebe Svenny, die ja leider ein Rennen weniger hat, weil sie vergessen hat, den Saisonauftakt zu tippen, die liegt jetzt auf Position 20.
Sehr gut. Und wenn ihr auch mit dabei sein wollt beim nächsten Mal in Puebla, auch da gibt's eine Tipprunde. Ist also noch genügend Zeit, bis es jetzt in Mexiko weitergeht. kicktipp.de/formel-e. Das nochmal die Adresse zum Glück. Wir freuen uns über jede und jeden, der da mitmacht. So, Tobi, es klingt nach Quizmusik. Und Quizmusik heißt meistens, wir spielen Grid Dummies. Unsere Formel-E Stammtisch-Wissensrunde. Wir zwei haben uns in der Vorbereitung heimlich Fragen aufgeschrieben, die wir jetzt dem jeweils anderen stellen wollen. Wir zählen Punkte mit und am Ende gibt's keinen Preis für den Gewinner. Aber Spiel, Spaß und Spannung auf dem Weg dahin. Und alle, die zuhören, dürfen gerne mitraten. Und auch diejenigen, die im Chat mit dabei sind. Also, legen wir los mit Runde 1 und du darfst gerne den Auftakt machen heute.
Okay, ja, ich bin ja bei uns immer für den Statistikartikel und da habe ich auch für dich einen Fakt, den ich im Statistikartikel beleuchtet habe. Nämlich hat Antonio Felix da Costa ja gewonnen. Und es war nicht nur ein Sieg, sondern auch ein Podestergebnis für ihn. Sein 13. insgesamt. Er ist somit der einzige aktive Formel-E-Pilot, der seine Startnummer auch in dieser Statistik auf der Habenseite hat.
Ah, zwei andere. Das heißt, er hat genauso viele Rennen gewonnen, wie Zahlen genau seiner Startnummer sind. Ach so, okay. Genau. Ja.
Nein. Er hat 13 Podestplätze und er hat die Startnummer 13. Ah, ja. Okay. Also.
Gut.
Ja, das ist der einzige aktive Formel-E-Fahrer, der das hat. Es gibt allerdings zwei Formel-E-Fahrer, die nur eine Zahl neben ihrer Startnummer sind. Das heißt, ein Podium mehr oder weniger, was ihre Startnummer betrifft. Kannst du mir vielleicht einen von diesen beiden nennen? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Pascal Wehrlein, Startnummer 99, Alex Lynn, 94 und Tom Blomqvist, 88 sind es nicht.
Sehr gut. Sind es denn aktive Fahrer?
Es sind aktive Fahrer.
Okay. Pass auf, ich könnte mir Lucas Di Grassi vorstellen mit der 11. Ich möchte ihn noch nicht einloggen. Aber das ist so eine Nummer, die irgendwie in eine passable Richtung geht. Genauso wie Sebastian Buemis 23. Die ja auch schon beide eine gewisse Zeit in der Formel E mitfahren. Jetzt muss ich mal kurz denken, wer noch dabei ist. Wern mit 25 Podien. Das wäre seine Startnummer. Wirkt mir ein bisschen hoch. René Rast mit 33 auf keinen Fall. Roland dürft's nicht sein. Freins. De Vries hat die 17. Freins hat die Startnummer. Oh, ist das peinlich. Das muss ich doch wissen.
4.
4? Nee, Freins hat mehr als 4 Podien, glaube ich.
Wie gesagt, es hat keiner der anderen Fahrer die gleiche Anzahl, aber sie liegen eins daneben. Das heißt, wenn Freins 3 oder 5 Podien hätte, dann wäre er die richtige Antwort.
Ich denke gerade an Van Dorn mit der Startnummer 5. Es könnte sein, dass er in seiner Mercedes- und HWA-Zeit 6 Podien insgesamt gesammelt hat. Ich sag Van Dorn, Tobi.
Also, der eine der beiden Fahrer hat 24 Podien.
Dann ist es Buemi.
Und der hat die Startnummer 25, ist es Jean-Éric Vergne.
Ah, okay.
Da warst du schon mal auf dem Holzweg. Stoffel van Dorn, Startnummer 5, vollkommen richtig erklärt. Und Podestplätze hat er in seiner Formel E-Karriere erzielt. Genau 6.
Yes! Punkt
für dich.
Das ist richtig gut. Cool, das freut mich. Ich möchte mit dir auch über so ein ähnliches Thema reden. Wir haben in Monaco schon so oft gehört, das Qualifying ist die halbe Miete, möchte man ja sagen. Rein statistisch stimmt das ja auch in der Formel E, ne? Haben ja gerade schon gehört, beim Tippspiel Top 6 genau da gelandet, auf den Positionen, auf denen sie gestartet sind. Das spiegelt jetzt natürlich nicht den Rennverlauf wider, aber naja, in der Statistik sieht's halt so aus. Und ein ganz besonders guter Qualifahrer ist in diesem Jahr Maximilian Günther. Zum wievielten Mal schaffte er es in Monaco in dieser Saison in Superpole-Shootout, Tobi?
Das war das 7. Rennen jetzt in dieser Saison und Max Günther hat zum 4. Mal den Einzug geschafft.
Das wusste der schon vorher. Richtig gut. Das, Punkt für dich.
Das ist auch aus meinem Statistikartikel.
Nee, das ist aus meinem Fahrerrating-Artikel. Aber das beide reingeschrieben. Okay. Ist ja witzig. Okay.
Ja, auch nicht schlecht.
Auf e-formel.de ja, gibt es keine Doppelungen. Noch nie?
Nein, null. Noch nie. Und niemals. Bei mir geht's ist heute sehr statistiklastig. Man merkt, was ich tatsächlich dann am Sonntag und am Montag für einen Artikel geschrieben habe. Wir haben jetzt den Fall, in der Gesamtwertung führt Robin Freins vor Nyck de Vries. Zwei Niederländer quasi auf den ersten beiden Plätzen. Das ist aber gar nicht so oft, nicht nur, dass zwei Niederländer vorne sind, sondern tatsächlich, dass zwei Fahrer der gleichen Nation auf den allerersten beiden Plätzen der Gesamtwertung zu finden sind. Das hatten wir zuletzt, lang, lang ist es her, in Saison 1. Nämlich beim Moskau E-Prix 2015. Kannst du mir denn auch sagen, welche beiden Fahrer das waren?
Eieieiei. Ich denke direkt an eine Nation, die mit Lucas de Grassi in der Formel E vertreten ist und damals mit dem späteren Meister Nelson Piquet Jr. vertreten war. Und ich glaube, Piquet hat sogar das Rennen in Moskau gewonnen, was dafür sprechen könnte. Noch dazu war Moskau das vorletzte Rennwochenende, glaube ich, der Saison, bevor es dann direkt nach London ging. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber allein deswegen, weil die Grassi kurz vorher in Berlin gewonnen hat und Piquet in Moskau gewonnen hat, die lagen nämlich auch beieinander, die Rennen, würde ich sagen, die zwei waren es für Brasilien.
Tatsächlich vollkommen richtig beantwortet. Es war Brasilien und das letzte Mal und ich glaube auch das einzige Mal bislang in der Formel-E-Geschichte, dass zwei Fahrer derselben Nation auf den ersten beiden Plätzen der Gesamtwertung lagen.
Yes, sehr cool. Wobei das mit Di Grassi gar nicht stimmte. Der hat zwar gewonnen, wurde dann aber disqualifiziert in Berlin.
Richtig.
Und trotzdem, naja.
Das war die legendäre Trulli-Pool.
Ja, och, das waren gute Zeiten. Weißt du, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir nochmal das Saison 1 Layout mit den Gen2-Autos fahren. Ah, aber da müssen wir nochmal eine ganz eigene Epoch-Episode machen. Erstmal stelle ich dir meine zweite Frage, Tobi. Die hat nur einen begrenzten Formel-E-Bezug, aber ich habe mir vorgenommen, nur Infos abzufragen, die du auch auf unserer Webseite finden könntest. Und das ist genau hier der Fall. Und ich glaube, du kriegst das vielleicht auch hin. Beim Monaco-Rennen gab es insgesamt, und das habe ich tatsächlich in deinem Statistikartikel gelesen, 28 Überholmanöver der Top 6 untereinander.
Trotzdem kamen sie in der gleichen Reihenfolge ins Ziel.
Genau, das ist in anderen Serien ja eher selten der Fall. Kannst du mir die Fahrer nennen, die seit 2013 ein Rennen in der Formel 1 in Monaco angeführt haben?
Oh, kannst du mir sagen, wie viele es sind?
4, 6. 6 Namen brauche ich.
Okay. Also angeführt haben definitiv Lewis Hamilton, der hat das letzte Rennen gewonnen. Daniel Ricciardo hat gewonnen. Mhm. Sebastian Vettel hat gewonnen.
Sind 3.
Und Nico Rosberg hat auch gewonnen.
Sind 4 von 6.
So. Jetzt ist natürlich die Frage, wer lag denn zwischendurch in Führung? Boxenstopp-Strategie.
Ah, mir fällt gerade auf, ich habe dir eine falsche Info gegeben. Nicht 4 von 6. Es gab in diesen Jahren 6 verschiedene Führungsfahrzeuge, aber teilweise waren es die gleichen Leute. Habe ich falsch reagiert auf deine Rückfrage. Hamilton hat zum Beispiel in 2 Jahren mal ein Rennen angeführt. Es sind 5 verschiedene Fahrer. Also einen brauchst du sogar nur noch.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass Kimi Räikkönen mal der Sieg wegen einer schlechten Strategie geklaut wurde, wo man dann auf die Art und Weise Sebastian Vettel nach vorne gelotst hat. Müsste 2015 gewesen sein. Daher ist der letzte Fahrer, den ich da nenne, Räikkönen.
Das Jahr stimmt nicht ganz, aber die Antwort ist richtig. 2017 war es, als Räikkönen und Vettel sich die Führung in die Hände gegeben haben gegenseitig. Ja, und die anderen hast du...
Ich dachte, das wäre länger her.
Die anderen hast du... Ja, es fühlt sich durch Corona alles wie jahrzehntelang her. Ich weiß, geht mir genauso.
Das stimmt.
Die anderen hast du richtig genannt. Ricciardo und Hamilton haben 2016 hier und da mal die Führung getauscht. Hamilton und Rosberg 2015. Das sind die Fahrer, die geführt haben in den letzten Jahren.
Wunderbar.
Dann bedeutet das, es steht 2-2.
Ist auch noch nicht so oft vorgekommen, oder?
Nee.
Dass wir alle Fragen richtig beantwortet haben?
Ja, aber Respekt. Chris Kresse hat im Chat mitgetippt und 1,5 Punkte gesammelt. Der hat nämlich Bottas noch dazu getippt bei der letzten Frage.
Bottas hat in Monaco nie geführt.
Ja, nah dran. Aber trotzdem auch Glückwunsch an Chris aus dem Chat. mit 1,5 Punkten und uns beiden Glückwunsch mit 2 Punkten jeweils. Das war doch gut.
Fand ich auch.
Und so schreiten wir dann in den Feierabend. Jetzt ist erstmal kurze Sommerpause angesagt. Und so wirklich sommerlich ist es nicht draußen. Aber damit die Fahrzeuge über den großen Teich transportiert werden können, haben wir jetzt, wie viele Wochen sind das? 5 Wochen Pause, ne?
Ja, 5,5.
Und dann geht's weiter in Puebla in Mexiko. Zwischendrin haben wir aber nochmal ein Extreme E-Wochenende. Das sind auch nur noch 2,5 Wochen hin, bis es im Senegal weitergeht. Am Lacrosse in der Nähe von Dakar. Das wird auch ein arbeitsreiches Wochenende, das weiß ich jetzt schon. Bis dahin wünsche ich dir aber einen wundervollen restlichen Dienstagabend, Tobi. Und sag danke fürs Dabeisein.
Gerne doch.
Und auch an alle, die im Chat mit dabei gewesen sind, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns ganz sicher früher oder später nochmal wieder in irgendeiner Live-Aufzeichnung. Spätestens in der Live-Vorschau auf Instagram auf Puebla. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Wir machen jetzt erstmal Feierabend, Tobi und ich, und hören uns beim nächsten E-Pod wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao, ciao.
Ciao.